Hallo und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung, dem Literaturpodcast, in dem es mindestens einmal im Monat um Literatur und alles, was mit Literatur zu tun hat, geht. Unsere heutige Folge ist aus Anlass des Hieronymus-Tags entstanden, anders gesagt des Internationalen Tags des Übersetzens.
Der Hieronymus-Tag wird jedes Jahr am 30. September, dem Todestag von Hieronymus, dem Patron der ÜbersetzerInnen, gefeiert. Hieronymus erlangte um das Jahr 400 durch seine Übersetzung der Bibel ins Lateinische Berühmtheit. Die UNO-Vollversammlung hat dieses Datum 2017 offiziell zum International Translation Day ausgerufen und würdigt damit die Leistungen professioneller ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen, ohne die internationale Literatur ja gar nicht möglich wäre.
Zu Gast ist bei uns heute die Übersetzerin Maria Weißenböck. Maria hat angewandte Sprachwissenschaft und Slawistik in Wien, St. Petersburg und Lviv studiert. Seit 2005 ist sie freie Übersetzerin aus dem Ukrainischen und Belarussischen, dolmetscht im Kulturbereich und moderiert Lesungen. Sie übersetzte unter anderem Werke von Taras Prochasko, Ljubo Deresch, Maria Matjos, Natalka Snyadanko und Tanja Maljarczuk ins Deutsche. Heute sprechen wir mit ihr über ihren bisherigen Weg als Übersetzerin, über Schönes und Herausforderndes beim Übersetzen sowie über ein epochales Werk, das dieser Tage mit der Veröffentlichung des dritten und letzten Bandes seinen Abschluss findet. Die Amadoka-Trilogie der ukrainischen Autorin Sofia Andruchowitsch, die Maria Weißenböck zusammen mit Alexander Kratochwil übersetzt hat. Und wofür sie vor wenigen Monaten erst mit dem internationalen Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet wurde.
Liebe Maria, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit für unser Gespräch genommen hast.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, ich würde sagen, fangen wir an, indem du uns ein bisschen was erzählst über deinen Werdegang als Übersetzerin. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute Literatur aus dem Ukrainischen übersetzt?
Ich glaube, das waren viele Zufälle, die sich im Laufe der Zeit einfach ergeben haben. Eigentlich habe ich mich, ich habe nämlich im Vorfeld natürlich darüber nachgedacht, wie das eigentlich so gekommen ist. Ich habe mich schon als Jugendliche tatsächlich auch fürs Übersetzen interessiert und habe, ich glaube, da war ich in der Unterstufe, versucht, den Hobbit, habe ich auf Englisch gelesen oder versucht zu lesen, ich weiß nicht, ob ich das Buch fertig gelesen habe, und habe mir dann mal gedacht, jetzt versuche ich das zu übersetzen und bin damals wirklich drauf gekommen, ups, das ist um einiges schwieriger und anspruchsvoller als nur diese Worte, die da stehen, ins Deutsche zu bringen, und habe das natürlich ziemlich schnell abgebrochen, dieses Projekt. Aber es hat mich aus irgendeinem Grund damals schon interessiert und fasziniert. Also ich weiß jetzt eigentlich nicht genau, woher das gekommen ist, aber dieses Interesse war eben damals schon da. Und interessanterweise habe ich dann 2004 bei dem Übersetzerpreis der Stadt Wien eingereicht, und ich weiß jetzt eigentlich auch nicht mehr ganz genau, wie das dazu gekommen ist, wie ich zu der Information überhaupt gekommen bin, und ich habe damals einen Text aus dem Ukrainischen natürlich eingereicht und habe damals den Preis gewonnen, obwohl das eigentlich meine erste Übersetzung war, kann man sagen. Und das war so irgendwie dann der Startschuss für das Übersetzen. Ich war gerade mit dem Studium fertig, 2004 oder 2005, glaube ich, und habe mich dann beworben beim LCB in Berlin, beim Literarischen Kolloquium in Berlin, für, die haben so eine Übersetzerwerkstatt, glaube ich, heißt das, und wurde damals dort auch gleich genommen. Ich glaube einfach auch, weil das Ukrainische gerade so am Kommen war. Ich war halt damals noch sehr jung und unerfahren und hatte in Wahrheit noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung von dem Ganzen. Und bin dann dort mit sehr erfahrenen Übersetzerinnen doch zusammengesessen, was eine Herausforderung war. Aber ja, so hat es dann seinen Lauf genommen.
Ein Preis stand also eigentlich ganz am Beginn deiner Übersetzertätigkeit. Und vor kurzem wurdest du, wie wir eingangs schon erwähnt haben, wieder mit einem Preis ausgezeichnet. Oder vielmehr wurde das gesamte Team, wenn man so will, also die Autorin und die Übersetzerin, der Übersetzer, gemeinsam ausgezeichnet für die Amadoka-Trilogie, und zwar mit dem Hermann-Hesse-Preis, einem der renommiertesten deutschen Literaturpreise. Und er zeichnet eine schriftstellerische Leistung von internationalem Rang in Verbindung mit ihrer Übersetzung aus, so heißt es im Statut, ist mit 20.000 Euro dotiert und wird alle 2 Jahre verliehen. Was bedeutet denn dieser Preis für dich persönlich?
Also wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut über den Preis. Und in diesen drei Büchern, in dieser Trilogie, steckt wirklich jahrelange Arbeit. Also ich habe das Manuskript 2020 oder vielleicht 2019 am Ende bekommen. Da war es, ist es in der Ukraine noch nicht einmal erschienen gewesen, das Buch. Das ist tatsächlich in der Pandemie dann, ich glaube im April 2020 erschienen in der Ukraine. Und da habe ich das Manuskript schon gelesen. Und habe es dann aber erfolgreich verdrängt, muss ich ehrlich sagen, weil es dann einfach eine Zeit lang überhaupt gar nicht ging. Also mit Familie und Pandemie und Homeoffice war das erstmal gar nicht möglich. Und dann, glaube ich, Ende 2020 habe ich die ersten Ausschnitte übersetzt. Und es hat mich wirklich sehr lange jetzt begleitet, dieses Buch. Und es ist so ein kleines Lebensprojekt schon geworden, obwohl sie eigentlich nur 4 Jahre sind. Und so lang, arg lang ist das ja gar nicht. Aber es, vom Gefühl her ist es so ein kleines Lebensprojekt. Wir haben da schon sehr viel Zeit und sehr viel Herzblut auch reingesteckt mit meinem Kollegen Alexander Kratuch, der sich ein bisschen später dann zum Team gesellt hat. Und es war eine schöne Anerkennung für uns, dass eben unsere Arbeit da jetzt auch gesehen wird und auch gewürdigt wird. Das ist ja eh nicht so oft der Fall bei Übersetzerinnen. Und für mich persönlich ist es einfach auch eine Bestätigung, dass das, was man jahrelang tut und was ja auch oft mühsam ist, um das so zu sagen. Also es ist natürlich eine schöne Arbeit und es ist auch eine erfüllende Arbeit, auch dieser Kontakt mit den Autorinnen, dann diese Lesungen, die es gibt, dann hin und wieder wird man ja selber wohin eingeladen. Das ist alles natürlich wirklich, wirklich bereichernd, sagen wir so. Aber es ist viel im Hintergrund, was es einfach auch wirklich ein Knochenjob ist eigentlich. Jetzt nicht, dass es schwere körperliche Arbeit wäre, aber man sitzt ja doch, du kennst das, Rebecca, man sitzt ja tagelang, wochenlang da alleine und quält sich mit Texten, die teilweise ja schwierig sind. Manchmal ist es auch nicht so schwierig, aber das war für mich eine schöne Bestätigung, dass es dann doch neben der Familie das immer doch zu machen und aufrecht zu erhalten, sich dann doch lohnt, sagen wir so. Mhm.
Denkst du, dass so solche Preise insgesamt auch für unsere Branche als Literaturübersetzerinnen eine Bedeutung haben? Weil es sind ja doch in den letzten Jahren die Forderungen da, dass man Übersetzerinnen sichtbarer machen soll. Auch die finanzielle Lage ist angespannt, wie du schon gesagt hast. In deinem Fall ist es auch so, dass du noch einen Brotjob daneben hast. Also du kannst nicht allein vom Literaturübersetzen leben. Das können nicht besonders viele. Spielen da solche Preise auch eine Rolle insgesamt?
Naja, ich glaube, solche Preise sind eben, wie gesagt, schon eine schöne Anerkennung einfach, dass mal ein bisschen mal in den Vordergrund gerückt wird, ins Rampenlicht gestellt wird und dass die Leute doch auch wieder mal ein bisschen aufmerksamer werden. Oh, da gibt es Leute, die stehen hinter diesen Büchern und die haben da viel reingesteckt und das ist eigentlich auch deren Sprache, die da drinnen steckt und nicht nur die Sprache der Autorin. Natürlich, die Autorin hat jetzt den Löwenanteil der Arbeit gemacht und hat sich das ausgedacht und das formuliert und wir erzählen es ja quasi nur nach, aber es hat auch eine künstlerische Qualität, quasi dieses Nacherzählen. Und ich glaube, da sind diese Preise natürlich schon schön, um das dann wieder mal zu zeigen und die Leute wieder mal darauf hinzuweisen, weil die meisten denken, glaube ich, gar nicht mal drüber nach.
Es ist eben das, wir sprechen heute über das Amadoka-Epos von Sofia Andruchowitsch, oder sprechen hauptsächlich darüber, nicht nur. Das sind 3 Bände, die im Residenzverlag erschienen sind, beziehungsweise sind 2 im letzten Jahr schon erschienen, die Geschichte von Romana und die Geschichte von Uljana. Und der 3. und letzte Band erscheint eben in Kürze, jetzt am 7. Oktober. Im ukrainischen Original, hast du vorhin kurz erwähnt, ist es ein einziger Band, also ein sehr dicker Band, stelle ich mir vor. Das funktioniert wahrscheinlich nur als Taschenbuch, oder? Ist das ein gebundenes Buch?
Das ist ein gebundenes Buch. Wow. Es ist tatsächlich relativ großformatig und relativ dünne Seiten und relativ dicht bedruckt, aber es ist so ein Band halt. Also man kann das schon lesen. Es geht irgendwann dann das eine oder andere ab von dem Buch. Es ist kein Buch, das man sehr gemütlich im Bett am Abend liest.
Es erschlägt einen, wenn man aus Versehen einschlägt.
Genau.
Du hast vorhin schon ein bisschen davon erzählt, wie viel Zeit du dafür benötigt hast oder wie intensiv du auch daran gearbeitet hast. Und hast aber auch deinen Übersetzerkollegen erwähnt, mit dem gemeinsam du den Text übersetzt hast. Wie ist es denn zu dieser Kooperation gekommen? Oder wie kann man sich überhaupt das Übersetzen im Team vorstellen? Teilt man sich den Text auf oder arbeitet man gemeinsam am gleichen Text? Wie funktioniert das?
Also, der Verlag wollte das Buch, prinzipiell hatte der Verlag Interesse an dem Buch, sagen wir so. Ich habe für den Residenzverlag schon einen Roman von Sofia Androchowitsch übersetzt, und zwar den Papierjungen, das heißt Der Papierjunge. Das war, glaube ich, 2019. Und der Verlag hat mir dann das Manuskript eben gegeben und war prinzipiell interessiert und hat dann aber gleich gesehen, dass das sehr teuer wird. Und hat dann zuerst für sich, glaube ich, mal beschlossen, sie machen das doch nicht. Und als es dann aber Ausschnitte aus dem Roman gab, hat es ihnen doch so viel gut gefallen, dass sie das dann doch irgendwie machen wollten. Und ich habe von Anfang an gesagt, und sie haben das auch gleich verstanden, dass ich das nicht alleine machen kann. Ich hätte ja noch 3 Jahre dran gearbeitet. Und dann hat sich lustigerweise der Alexander irgendwann zu dieser Zeit bei mir gemeldet und hat gemeint, du wirst das doch übersetzen. Die Übersetzerkreise sind ja doch auch sehr, ja, da spricht sich alles sehr schnell herum. Und ob wir das nicht gemeinsam machen wollen. Und er wäre eh auch meine erste Wahl gewesen, deswegen war das dann recht praktisch. Und wir haben dann tatsächlich begonnen, er hat dann noch eine deutsche Finanzierung zum Glück bekommen über dieses Projekt Neustadt Kultur, was so der Grundstein quasi war für die Finanzierung des Buchs. Und dann haben wir eigentlich ohne großen Plan mal begonnen zu übersetzen. Und es ist tatsächlich bei jedem von den 3 Bänden ein bisschen anders, unsere Zusammenarbeit. Beim ersten haben wir doch relativ große Kapitel genommen, beim zweiten relativ kurze Abschnitte, weil sich das eben vom Aufbau des zweiten Buchs so ergeben hat. Und beim dritten sind es dann auch wieder sehr große Abschnitte. Da vor allem, weil der Alexander auch wissenschaftlich tätig ist und sich sowieso mit der Zeit der 1920er und 1930er Jahre beschäftigt. Und da ist ein großer Teil in dem Buch über die Neoklassiker, die eben in den 1920er, 1930er Jahren in der Ukraine sehr aktiv waren und alle oder viele von ihnen ein sehr schlimmes Schicksal erlebt haben. Und da hat er eben diesen Teil übernommen, was sehr gut war, weil er einfach auch das Hintergrundwissen hat. Und sonst haben wir tatsächlich so gearbeitet, dass jeder seinen Teil übersetzt hat und wir uns das dann gegenseitig zugeschickt haben. Das waren dann aber auch manchmal 100 Seiten oder 150 Seiten, und der andere hat dann gegengelesen und teilweise ein bisschen mit dem Original auch das noch gegengecheckt, wobei das wäre natürlich perfekt, wenn der andere das wirklich parallel lesen würde. Das war dann aus Zeitgründen meistens nicht möglich, dass man das den ganzen Text wirklich so parallel liest, aber wir haben dann doch versucht, so gut es ging, uns da noch zu lektorieren gleich einmal, ein erstes Lektorat quasi. Und dann war doch die Aufgabe der Lektorin auch noch, die musste schon auch noch sehr gründlich drüber gehen, um jetzt etwaige sprachliche Besonderheiten, die wir jetzt vielleicht, jeder Einzelne von uns hat, da ein bisschen auszugleichen. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass die Rolle der Lektorin, das ist die Jessica Bär in dem Fall, da doch auch eine sehr, sehr wichtige war, damit man nicht so sehr merkt, dass das 2 verschiedene Personen übersetzt haben. Unser Vorteil ist natürlich, dass der Alexander aus Süddeutschland kommt, also er ist jetzt sprachlich relativ nah an mir, oder wir sind sprachlich relativ nah aneinander dran. Aber jeder hat ja seine eigene Sprache, also man kann ja nicht sagen, was macht sich jetzt aus, mal übersetzt so und dann klingt das ganz gleich, das geht ja nicht. Also jeder hat seinen Stil und ich denke, es funktioniert ganz gut. Es hat, glaube ich, noch kaum jemand gesagt, da merkt man, dass das eine Kapitel ganz anders klingt als das andere. Also bei manchen Dingen ist es ja sogar gewollt, dass es anders klingt. Gerade eben im dritten Teil, wo dieser Neoklassiker-Teil ist, der ist eher essayistisch aufgebaut und da war es ja auch gewollt, dass es anders klingt, aber sonst hoffe ich doch, dass es so einen Sofia Androchowitsch-Sound hat, der ja auch recht speziell ist.
Ja, also alleine die Auszeichnung mit dem Preis, wo das ja auch extra erwähnt wird, dass die sprachliche Gestaltung auch in der Übersetzung so brillant ist, das ist ja wohl auch eine Anerkennung dafür, dass das offenbar gelungen ist. Du hast schon jetzt ein bisschen mehr über dieses Epos erzählt. Man kann es, glaube ich, beschreiben als ein Panorama der Ukraine im 20. Jahrhundert durch verschiedene Figuren. Also es gibt viele verschiedene Geschichten darin, die sich wie so Mosaiksteine zusammenfügen zu einer großen Erzählung. Und ich denke schon, dass das in dem Sinn gelungen ist, dass es so wie aus einem Guss am Ende wirkt. Du hast die Rolle der Lektorin auch angesprochen. Mich würde interessieren, habt ihr euch bei gewissen historischen, kulturellen Eigenheiten abgestimmt, wie ihr das übertragt? Weil das ist ja schon oft eine Frage, wie man damit umgeht. Also habt ihr euch irgendwie, ich weiß nicht, ein gemeinsames Dokument gehabt, wo ihr euch abgestimmt habt, wie ihr was übersetzt oder wie ihr umgeht damit?
Ja, das wäre der Plan gewesen. Also man hat dann immer ganz tolle Pläne, wo man dann Dokumente ablegt, in die man dann Sachen einträgt, damit das so und so und überhaupt. Also im Endeffekt haben wir uns natürlich abgestimmt, aber jetzt eher während dem Arbeiten, also eher ohne jetzt ein großes System dahinter zu haben. Und ich glaube, es funktioniert so auch ganz gut. Ich bin ja selber schon auch drauf gekommen, dass man beim Übersetzen oft Sachen nicht gleich lösen muss. Ich arbeite ganz viel mit Kommentaren zum Beispiel. Ich schreibe mir immer ganz furchtbar viele Kommentare rein, worauf ich nachher noch achten muss. Und oft ergeben sich die Sachen aus irgendetwas, das dann 100 Seiten später kommt, ohnehin noch. Und dann hat man die Lösung sofort und hat nicht lange drüber nachgedacht. Und dadurch, dass wir uns ja doch dann ganz gut gegengelesen haben, konnten wir da einige Sachen dann schon einfach abgleichen. Eben die Lektorin war wieder ein wichtiger Faktor. Es waren, ich meine, Sachen beim Ukrainischen, ein Punkt ist immer die Schreibweise. Wie schreibe ich Städtenamen zum Beispiel? Und wir haben uns jetzt zu der Schreibweise entschieden, wie es die Ukrainerinnen momentan gerne haben, also Kiew, Lviv, Odessa mit einem S, obwohl es der deutschen Aussprache eigentlich nicht entgegenkommt, weil Odessa mit einem kurzen S wäre, eigentlich sollte man mit zwei S schreiben. Das war dann mehr oder weniger eine solidarisch-politische Entscheidung, das so zu schreiben. Aber das muss man bei jedem Buch aufs Neue entscheiden. Ansonsten Gruppierungen zum Beispiel, da gab es ja im Zweiten Weltkrieg ja viele Partisanen-Gruppierungen und ich weiß nicht was alles, wie man die zum Beispiel nennt, da haben wir uns natürlich abgesprochen.
Du beschäftigst dich ja schon lange mit ukrainischer Literatur und kennst die kulturellen und historischen Eigenheiten natürlich sehr gut, aber gab es trotzdem für dieses Projekt noch Dinge, wo du recherchiert hast oder wo du dich noch mal einlesen musstest thematisch? War das auch noch ein zusätzlicher Aufwand?
Man muss immer viel recherchieren. Und wir haben tatsächlich sehr viel recherchiert. Also mein Glück war eben, dass der Alexander diesen Neoklassiker-Teil übersetzt hat, weil da hätte ich tatsächlich sehr viel recherchieren müssen. Natürlich kennt man das in groben Zügen, aber so im Detail natürlich nicht. Oder kannte ich nicht so im Detail. Aber zum Beispiel die Sofia Androchowitsch hat so die Angewohnheit, dass sie dann noch Persönlichkeiten einfließen lässt in ihre Texte, die eigentlich mit der ganzen Geschichte gar nicht so viel zu tun haben. Da ist zum Beispiel der Balschem Tov kommt vor, der Begründer des Hasidismus, über den man natürlich sich dann wieder ein bisschen etwas anliest. Ich habe da Martin Buber gelesen zum Beispiel, natürlich jetzt keine Massen, aber man liest halt mal in diese Legenden des Hasidismus rein. Dann war noch der Künstler Pinsel, der auch wichtig ist in dem ganzen Roman, ohne jetzt wirklich eine handelnde Person zu sein. Und dann noch ein ukrainischer Philosoph, Skovoroda, Und über diese Leute muss man natürlich immer recherchieren und am besten wäre es natürlich, man würde noch sehr viel dazu lesen.
Ja, das wär schon
wäre schön.
Ja. Ja,
wir haben es versucht, aber ja, ich glaube, es hat gereicht.
Ja, in den zeitlichen und auch finanziellen Rahmen muss man
genau.
sagen,
ja.
ist das halt wohl einfach nicht ja. in dem Ausmaß möglich. Ja, was auffällt, wenn man sich die Cover der Bücher anschaut, ist, dass eure Namen darauf abgedruckt sind. Das sieht man ja bei Übersetzungen noch nicht so oft, leider, aber die Forderung gibt es schon länger in den Übersetzerinnenkreisen, dass man die Namen auch aufs Cover druckt. Es gibt in den sozialen Medien den Hashtag Name the Translator, dass man die Namen auch bei Rezensionen immer dazu schreibt. Das heißt, das ist eine lange Forderung. Wie kam es denn dazu, dass der Residenzverlag eure Namen aufs Cover gedruckt hat?
Das wollte der Residenzverlag. Der Residenzverlag hat das gemacht, ohne dass wir ehrlich gesagt darüber geredet haben vorher. Also als der erste Band erschienen ist, habe ich, glaube ich, das Cover zuerst auf Facebook gesehen und habe erst beim zweiten, dritten Mal hinschauen gesehen, weil es ist ja doch relativ klein, das schon, aber zumindest steht es drauf. Habe ich dann erst gesehen, dass unsere Namen am Cover stehen. Und ich habe die Lektorin dann tatsächlich angesprochen drauf und sie meinte, glaube ich, ja, das ist ihnen wichtig und sie machen das jetzt. Ich weiß nicht, ob es bei allen Büchern, wahrscheinlich ist es bei allen Residenzbüchern jetzt so.
Hoffentlich.
Hoffentlich, ja. Ja. Aber das finde ich schon toll, weil das machen, wie gesagt, wie du sagst, denn längst nicht alle Verlage. Und es ist aber eine schöne Geste, das zu machen oder eine wichtige.
Ja, schön, dass es offenbar doch ein bisschen gefruchtet hat, da und dort, unsere Anstrengungen in der Hinsicht.
Ja.
Was die Zusammenarbeit mit den Verlagen betrifft, du hast vorhin schon erzählt, dass der Residenzverlag dieses Buch auch machen wollte oder diese Bücher machen wollte von vornherein, weil eben schon ein Roman von der Autorin erschienen war. Aber sonst ist es ja häufig auch so, dass gerade aus den kleineren Sprachen Autorinnen und Autoren auch irgendwo darauf angewiesen sind, dass Übersetzerinnen als eine Art Scout fungieren und da irgendwo vermitteln zu den Verlagen hin. In dem Fall war das nicht notwendig, wie ich rausgehört habe, aber wie viel Aufwand ist das auch, der zusätzlich noch zu der Arbeit hinzukommt? Das wird ja nicht entlohnt, also im besten Fall wird man dann für die Übersetzung bezahlt, wenn es klappt, aber wie sehr beschäftigt dich das auch in deiner Arbeit als Übersetzerin, dass du Texte findest und zu vermitteln versuchst an Verlage im deutschsprachigen Raum?
Ich war eigentlich fast immer in der glücklichen Lage, dass ich kaum angeboten habe, sondern eigentlich meistens Angebote bekommen habe. Dadurch, dass ich ja auch nicht Vollzeit übersetze und nicht darauf angewiesen bin, dass jedes Projekt jetzt nahtlos ins nächste übergeht. Aber natürlich macht man es trotzdem dann hin und wieder. Also mit einem Jugendbuch bin ich tatsächlich dann auf der Buch Wien auch wieder herumgegangen und habe meine Zettel verteilt. Es war nicht erfolgreich. aber es ist natürlich ein riesiger Aufwand. Man muss ja zuerst diese Bücher lesen, man muss was schreiben, eine kurze Zusammenfassung, eine kurze Einordnung, etwas über den Autor. Müsste ich noch Gedanken machen, zu welchem Verlag passt das? Muss auf die Verlage zugehen, dort kommt man meistens ja dann nicht gleich an die Leute, die zuständig sind, meistens kriegt man ja gar keine Antwort und so weiter. Also es ist schon ein sehr mühseliges Geschäft, wo ich sehr froh bin, dass ich das eigentlich erst relativ selten machen musste. Aber es ist doch manchmal auch sehr lohnend, sagen wir so, weil oft durch diesen Kontakt, ich habe ganz am Anfang, kann ich mich erinnern, habe ich ein Buch auch angeboten und über diesen Kontakt, dass ich eben, ich glaube, das war damals sogar der Surkamp Verlag, dieses Buch angeboten habe, habe ich ein anderes bekommen. Also man macht sich einfach auch dort ein bisschen sichtbarer, man wird vorstellig, man sagt, hallo, hier bin ich, hätte auch einen Vorschlag, aber man nimmt natürlich auch gerne etwas anderes. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Arbeiten, die wir Übersetzerinnen machen, die jetzt mit dem ganz konkreten Übersetzen ja nichts zu tun haben und die natürlich jetzt nicht entlohnt werden. Man liest noch irgendwelche Klappentexte durch, man macht ein Glossar, das kriegt man schon meistens bezahlt. manchmal muss man auch noch irgendwas dann mal dazu übersetzen, wenn die Autorin irgendwas schreibt. Und also es gibt da diverseste Sachen, die man eigentlich noch so im Hintergrund macht, die natürlich nicht bezahlt werden. Aber ich glaube, Übersetzen ist schon auch eher eine Lebenshaltung als nur ein Job. Was nicht heißt, dass man nicht doch auch sein Geld kriegen sollte. Ja, aber da muss ich noch sehr viel tun.
Du hast auch vorher in unserem kurzen Vorgespräch gerade erwähnt, weil ja der dritte Band jetzt gerade am Fertigwerden ist, der erscheint am 7. Oktober. Und da gibt es im Vorfeld natürlich viele Korrekturläufe. Das Manuskript wird zuerst lektoriert, dann geht es in Satz, dann kommen diese Fahnen, wie man das nennt, die Druckfahnen vom Satz wieder zurück, müssen noch einmal überarbeitet werden. Also das ist ja auch alles nicht bezahlt, sondern das ist ja auch
irgendwie... Ja, ich glaube, im Vertrag steht, dass man das macht, also ja. Prinzipiell ja. Ist es bezahlt. Mhm. Aber es sind doch wieder einige Wochen an Arbeit, in denen man quasi nicht übersetzt, aber es gehört dazu.
Ja.
Ja. Also es ist schon okay. Man hat zum Glück, muss ich sagen, doch relativ viele Möglichkeiten, Stipendien zu bekommen als Übersetzerin. Da hat unsere Interessensvertretung ja auch sehr gute Arbeit geleistet, dass unsere Arbeit als künstlerische Tätigkeit anerkannt wird in vielen Bereichen. Und das ist schon recht gut, weil nur vom Seitenpreis alleine, da verdiene ich wahrscheinlich weniger als jede Putzfrau, nehme ich mal an. Fürchte ich. Man rechnet sich's besser nicht aus.
Ja, lass uns noch ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen. Wie ist es denn in der Ukraine aktuell? Wir wissen alle, der Krieg dauert jetzt seit 2,5 Jahren. Wie wirkt sich denn diese Situation auch auf deine Arbeit aus? Oder vielleicht kannst du uns was erzählen, wie der Literaturbetrieb funktioniert auch gerade?
Ich glaube, der Literaturbetrieb ist eigentlich in der Ukraine sehr am Florieren. Also es gibt viele Neuerscheinungen, es gibt auch trotz allem viele Lesungen. Ich habe letztens erst eine Liste gesehen, dass manche Autoren, also der Serhii Jordan, den kennen doch sehr viele, der hat ein ganzes Stadion gefüllt und auch die Sofia Andruchowitsch hat ein Theater gefüllt. Sie hat einen neuen Roman geschrieben und bei einer Lesung des neuen Romans hat sie ein ganzes Theater gefüllt. Und es sind teilweise diese Lesungen wie so Popkonzerte. Ja? Also die Leute kommen, um sich Gedichte anzuhören und füllen quasi ein Stadion. Ja? Also es ist teilweise unvorstellbar, wie wichtig, glaube ich, ganz einfach diese Kultur, Menschen jetzt gerade in der Situation auch sind, um den Leuten halt irgendwie ja, denen auch noch Optimismus zu geben und ihnen zu helfen. Also von dem her glaube ich wirklich, dass jetzt da sich gerade sehr viel tut und dass die Verlage auch einfach ganz normal, die arbeiten ganz normal weiter. Es gibt natürlich so traurige Fälle, ich weiß nicht, ob man das in Österreich überhaupt gehört hat, dass in Kharkiv, in dieser östlichen Stadt, eine Druckerei angegriffen wurde, die größte Druckerei der Ukraine, in der, glaube ich, kann mich jetzt nicht erinnern, aber wirklich ein sehr großer Prozentsatz aller Druckwerke in der Ukraine gedruckt werden und die ist zerstört worden. Gezielt natürlich, also es ist natürlich ein gezielter Angriff auf die ukrainische Kultur. Da gab es natürlich gleich Crowdfunding und ich weiß nicht was und haben wirklich viele Menschen gleich dann gespendet und diese verbrannten Bücher zum Beispiel auch gekauft. Die Leute haben gesagt, ich kaufe diese Bücher, die es eigentlich nicht mehr gibt. Ja? Also da ist sicher auch einiges schon wieder dann, was aufgebaut werden kann. Genau, aber das ist natürlich dann auch schlimm natürlich für die Buchbranche, wenn sowas wegfällt. Ich weiß nicht, die werden wir anders drucken jetzt, aber ja. Genau, aber sonst, ja, man ist halt sehr viel konfrontiert jetzt mit diesem Kriegsthema. Man hat ja doch bekannte Freunde, die teilweise an der Front sind. Ich glaube, wir sind halt einfach auch längst nicht so nah dran wie die Ukrainerinnen natürlich, aber wir sind schon sehr nah dran an diesem Krieg, was natürlich schon auch sich irgendwie auf die Psyche schlägt, wenn man das immer so im Kopf hat und vor Augen hat, was da tagtäglich passiert. Ich glaube, unsere Rolle als Übersetzerinnen ist halt doch noch mal um einiges wichtiger geworden. Also anfangs hätte es wahnsinnig viele Aufträge gegeben, aber wir sind so wenige. Wir waren ja anfangs vielleicht 5, 6, 7, die wirklich übersetzt haben. Jetzt ist der Kreis schon größer geworden. Jetzt gibt es vielleicht schon 10 Leute, die wirklich übersetzen. Aber am Anfang musste man halt immer sagen, nein. Also ich meine, ich habe an dem Buch gearbeitet, ich konnte ja nicht noch irgendwas dazu nehmen. Also ich habe tatsächlich dann noch 2 Bücher nebenbei übersetzt, die halt gerade sehr aktuell zu dem Thema Krieg gepasst haben. Aber wir konnten das einfach überhaupt gar nicht irgendwie auffangen, diese Flut an Anfragen am Anfang. Das ist dann eh wieder abgefallen. Jetzt ist das Interesse wieder ein bisschen geringer, wobei es schon deutlich mehr Verlage gibt, die jetzt aus dem Ukrainischen übersetzen. Und ich glaube, dass auch dieses Interesse einfach so in Wellen doch immer da bleiben wird. Ja, was recht für uns jetzt recht positiv ist als Übersetzerin, dass wir auch recht viel eingeladen werden. Also früher habe ich übersetzt bei Lesungen, hin und wieder habe ich moderiert, bin mal auf Lesereise gefahren, aber jetzt wirklich werden wir auch als Expertinnen eingeladen. Es gibt ja auch Veranstaltungen über den Krieg übersetzen zum Beispiel oder ja, also einfach oft bei Lesungen werden die Übersetzer dazu geholt als Expertinnen auch noch. Und das ist sicher ein Effekt, der für uns positiv ist, eben auch wegen der Sichtbarkeit.
Ja, man ist ja auch Expertin für sehr vieles. Du hast ja erwähnt, wie viel du auch zusätzlich recherchierst, nicht nur zu den Büchern, aber du bist durchaus Expertin für auch, was sich dort im Literaturbetrieb tut.
Ja, ja. Hm. Und da tut sich tatsächlich sehr, sehr viel. Ich war jetzt bei einem Projekt dabei, dass Neuerscheinungen aus dem letzten Jahr, haben wir immer so kurze Ausschnitte übersetzt und ein kurzes Dossier zu dem Buch verfasst. Das wird jetzt glaube ich, sollte es gerade, das ist so eine Art Katalog, der ist erschienen jetzt, glaube ich, die Tage. Das ukrainische Institut hat das organisiert. Und da sieht man wirklich, dass es wirklich vieles gibt, das wirklich auch sehr, sehr interessant ist. Also jetzt nicht nur auf Krieg bezogen, sondern einfach auch viele Leute, die zu schreiben beginnen plötzlich, also auch viele wirklich Debütromane, die es da in den letzten 2 Jahren schon gegeben hat. Und da gibt es sicher auch viel, was einfach hoffentlich dann doch auch aufgegriffen wird, ja, und dann noch neue Stimmen aus der Ukraine bringt.
Neben der Amadoka-Trilogie, die wir unseren Hörerinnen und Hörern natürlich sehr ans Herz legen wollen als Lektüre, was kannst du denn uns und unseren Hörerinnen und Hörern sonst noch an Literatur aus der Ukraine empfehlen?
Da habe ich mich jetzt sogar vorbereitet, damit wir alle Namen und Titel dann einfallen. 2 Sachen noch, die ich selber übersetzt habe, und zwar ein Buch, das jetzt sehr schwer einzuordnen ist, das ist kein Roman, das heißt Wörter im Krieg, des Autors Ostaps Lewinsky. Das ist wirklich es heißt im Original Wörterbuch des Krieges, wie ein Wörterbuch aufgebaut und mit kurzen Texten, die der Autor aber aus Erzählungen von Flüchtenden also geschrieben hat, einfach diese Texte. Also es sind jetzt eigentlich gar nicht seine Geschichten, es sind fremde Geschichten, die er einfach zu Papier gebracht hat, natürlich auch in einer sehr poetischen Form. Aber das ist ein Buch, wenn man jetzt sich doch nochmal vor Augen führen will, was jetzt in der Ukraine los ist und was für Einzelschicksale es da gibt, dann kann man sich das wirklich anschauen. In der Edition Fototapete erschienen. Und ein Buch, das ich schon vor längerem übersetzt habe, das heißt Blauwald der Erinnerung von Tanja Malatschuk, bei Kiwi erschienen.
ist ein Buch, das auch so ein bisschen diese historische Ebene hat und die Jetzt-Ebene, also nicht jetzt, aber ist ja schon vor einigen Jahren erschienen. Und da kann man sicher einiges über die Geschichte der Ukraine lernen und auch, was finde ich für uns sehr interessant ist, es gab ja eine sehr große Emigrationswelle nach Wien oder vor allem nach Wien, so in den 20er Jahren circa des 20. Jahrhunderts. Und da kann man über Wien sehr viel lernen. Das ist total interessant, dass man eigentlich dann halt erfährt, dass im Café Zentral so eine Art ukrainischer Stammtisch war und wo welche ukrainischen Organisationen waren und so weiter. Genau, das ist so der eigennützige Teil sozusagen der Empfehlung. Und sonst gibt es natürlich die Usual Suspects, wie der Serhii Jordan, den ich schon genannt habe, der bei Surkamp erscheint und wirklich sehr viele, sehr interessante Sachen geschrieben hat. Dann Juri Andruchowitsch ist der Vater von Sofia Andruchowitsch, von dem auch wirklich sehr viel schon übersetzt wurde. Dann die Oksana Sabuschko kann man auch immer erwähnen. Und dann habe ich aber noch drei Bücher mir herausgesucht, die so einen anderen Aspekt aus der ukrainischen Literatur zeigen. Das sind eben Bücher von zwei Neoklassikern, die in den 20er, 30er Jahren geschrieben haben. Das ist das Buch Die Stadt, ein Kiew-Roman von Valerian Pidmohilny, ist von Alexander Kratochwil übersetzt, aber auch noch mit drei anderen, die ich jetzt namentlich leider nicht nennen kann, weil ich ihren Namen nicht parat habe.
Aber wir werden das in die Shownotes, also wir werden die Angaben in die Shownotes packen, genau, damit man das nachlesen kann und da ergänzen wir das dann.
Genau. Dann noch gibt es auch von einem Autor, der bei uns sehr wichtig ist, dieser Autor heißt Viktor Petrov und dieser eine Neoklassiker-Teil, der handelt praktisch von ihm, da war eine sehr interessante Persönlichkeit, der war so ein Doppelagent, und also sowjetisch-deutscher Doppelagent und man weiß über ihn eigentlich nicht so viel, der ist dann wieder verschwunden, irgendwo anders aufgetaucht und so weiter. Also der ist so eine sehr rätselhafte Persönlichkeit und der hat eben auch Romane geschrieben und der Roman heißt Das Mädchen mit dem Bären, ist bei Septime erschienen und ist wirklich, finde ich, auch sehr lesenswerter Roman. Übersetzt von Ganna Knetkova und Peter Marius Hoema. Und das letzte Buch ist auch aus dieser Zeit, glaube ich 30er Jahre, heißt China, das Land von Reis und Opium, von einer Autorin, die heißt Sofia Jablonska und ist eigentlich ein Reisebericht. Also es ist eine Frau, die in den 30er Jahren nach China gefahren ist, alleine und danach eben ein Buch darüber geschrieben hat und ist jetzt natürlich nicht vordergründig über die Ukraine, aber man kann sicher auch über die Ukraine viel erfahren, durch ihre Wahrnehmungen, übersetzt von Claudia Date. Genau, und diese drei Bücher sind, glaube ich, für Leute, die sich jetzt für die Ukraine interessieren und jetzt mal ein bisschen was anderes lesen wollen, könnten die sehr interessant sein.
Ja, danke für die Empfehlungen. Vielleicht noch eine abschließende Frage an dich. Jetzt habt ihr dieses große Projekt abgeschlossen. Denkst du schon an nächste Projekte oder ist es jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe und dann schaust du, was kommt? Oder gibt es Bücher, die du übersetzen möchtest oder die vielleicht auch, wo es vielleicht schon Pläne dazu gibt, dass du sie übersetzt?
Also ich glaube, wir waren jetzt mal so erleichtert. Ich hätte jetzt eigentlich gerne so ein paar Monate richtig Pause gemacht. Das ist jetzt natürlich auch wieder mal nicht ganz so drinnen. Also ich habe das nächste Projekt, sollte ich im Oktober beginnen. Und zwar ist das ein sehr großes, also mein Buch ist kein großes Projekt, aber das ganze Projekt ist ein großes Projekt. Und ich habe extra nachgefragt, ob ich darüber reden darf. Ja, man darf darüber reden und man soll sogar schon darüber reden. Es wird eine Reihe an Klassikern geben, die aus dem Ukrainischen übersetzt werden, weil gerade es wurde zwar schon ein bisschen etwas übersetzt ins Deutsche, aber sehr fragmentarisch und sehr lückenhaft und das soll jetzt wirklich auch eine Reihe werden an Büchern, wo jeweils ein Experte quasi mit einer Übersetzerin zusammenarbeitet und dann gibt es auch ein Vorwort und eine Einbettung quasi der Persönlichkeit, also der Schriftstellerin und ein, ich weiß nicht, einen kurzen, wahrscheinlich populärwissenschaftlichen Artikel dazu. Und ich werde eine ukrainische Schriftstellerin, die Lesya Ukrainka heißt, übersetzen und freue mich schon sehr darauf. Das ist etwas ganz was anderes. Genau, aber da muss ich mich dann auch erst wieder drauf einstimmen und einlesen, aber das wird mich bis zum nächsten Sommer beschäftigen. Das heißt, ich bin schon wieder gut eingedeckt mit Arbeit. Aber das ist ein wirklich wichtiges Projekt, weil man, glaube ich, aus diesen Klassikern auch ganz viel über die Ukraine herauslesen kann. Und diese Klassiker sind jetzt in der Ukraine so wichtig, weil dieser Unabhängigkeitskampf ja schon so lange andauert. Das heißt, ich habe von dieser Lesya Ukrainka schon einen Text übersetzt für ein Projekt. Und der war einfach so brandaktuell eigentlich, ja, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass der jetzt Ende des 19. Jahrhunderts oder so geschrieben wurde, weil der eigentlich genau die gleichen Wünsche, ja, formuliert, die die Ukrainerinnen auch jetzt haben, ja, einfach nach Unabhängigkeit und Freiheit, dass sie einfach in Ruhe gelassen werden, ja. Genau, und das können wir uns ja schwer vorstellen, dass jetzt, ich weiß nicht, Schiller oder Goethe für uns jetzt so brandaktuell sind jetzt, aber für die Ukrainerinnen sind viele von diesen Texten einfach wirklich ganz, ganz wichtig, auch jetzt. Und ich glaube, dass das auch für das deutschsprachige Publikum einfach so als Hintergrundinformation und dass sie auch sehen, diese Kultur existiert ja schon so lange, ja, und es ist ja von der russischen Propaganda wird das ja sehr negiert, dass es diese ukrainische Kultur überhaupt gibt. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Das sind die Claudia Date, die eine sehr, sehr die wichtigste Übersetzerin aus dem Ukrainischen ins Deutsche ist, und die Tanja Malatschuk arbeiten zusammen an dem Projekt. Und es gibt noch, glaube ich, 6, 7 Übersetzerinnen, die noch mitarbeiten. Also es wird, glaube ich, sehr toll, und ich freue mich, dass diese Bücher dann im Herbst 25 sollten die ersten 2 Bände erscheinen. Also ein Buch, das ich eben allen auch noch gerne ans Herzen lege, das ist Der Papierjunge. Das ist mein Lieblingsbuch als Übersetzerin. Das ist nämlich, hat so einen netten Kniff, dieses Buch. Man liest das Buch. Und dann schlägt man es zu und denkt sich, oh nein, ich muss jetzt vorne nochmal beginnen und das unter einem anderen Blickwinkel lesen. Ja? Mhm. Und das ist wirklich so gut gemacht, dass man wirklich am Schluss das Gefühl hat, man hat alles falsch gelesen. Ja? Ein bisschen, finde ich, gibt es das in diesem Buch schon auch. Also in der Amakduka-Trilogie hat sie das auch ein bisschen eingebaut, dass man am Ende dann ganz vieles aus einem anderen Blickwinkel noch einmal sieht und dann natürlich auch selber wieder so einen neuen Blick auf die Dinge bekommt. Das, finde ich, macht sie wirklich sehr, sehr gut. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn sehr viele Leute die Trilogie lesen, weil es doch eins der wichtigsten und umfassendsten Werke der ukrainischen Literatur der letzten 5 bis 10 Jahre ist, würde ich sagen. Und sie auch sehr zu Recht, die Sofia Andruchowitsch, damit schon eigentlich auch sehr viel Erfolg gehabt hat mit dem Buch. Sie hat auch andere Auszeichnungen bekommen, die kann ich jetzt leider nicht aufzählen. Und das Buch wird übrigens bereits in 20 Sprachen übersetzt, circa. Also dürfte mich jetzt nicht festnageln auf 20, aber es sind wirklich schon viele. Und das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass es wirklich Aufmerksamkeit verdient.
Dann schließen wir mit dem Hinweis darauf, dass eben dieser 3. Band im Oktober im Residenzverlag erscheinen wird. Die anderen beiden Bände sind schon erschienen, und danken dir ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.